Er, der der Fels ist, die Wahrheit. Und wir finden in 1. Timotheus Kapitel 3 diese grundlegenden Verse, wo unser Herr uns in seinem Wort auch mit auf den Weg gibt. Ab Vers 14, dies schreibe ich in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Von Christus haben wir heute Morgen gehört und von diesem wunderbaren Dienst, den er tut als der hohe Priester Gottes im himmlischen Heiligtum. Aber er hat uns als seine Braut, wie wir es besungen haben, als Gemeinde hier in dieser Welt gelassen, als Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und als Gemeinde dürfen wir auch heute einstimmen in den Lobpreis Gottes mit den himmlischen, vollendeten Gerechten, wie wir es gesungen haben, und da auch teilhaben dran. Wir wollen heute ein Stück in unsere Geschichte gucken und gucken, ja, wo sind wir Teil als Gemeinde, auch hier an diesem Ort, Teil dieser Gemeinde, von der hier die Rede ist, von dieser Braut Jesu in der Welt. Und wir hatten vor einiger Zeit, Anfang Februar, uns schon mal ein Stück damit auseinandergesetzt, dass wir natürlich auch ein geistliches Erbe haben. Wir sind ja auch Abkömmlinge geistlich gesprochen, natürlich von anderen, die vor uns da waren. Und wir wollen das ein Stück weiter nachspüren. Und vielleicht möchte ich das gerne an dieser Stelle auch mal hervorheben. Ja, wir haben eine ganz konkrete, spezielle Überzeugung von dem, was wir glauben, dass die Heilige Schrift es lehrt. Wir wollen dafür eintreten, dafür gerade stehen, auch dafür für diese Wahrheit geistig kämpfen. Aber wir stellen es nicht in Abrede, dass es auch andere Gemeinden gibt, die auch mit gewissen anderen Überzeugungen existieren. Wir sind leider in einer gefallenen Welt. Und leider ist es so, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist und so die Gemeinde Jesu durchaus in unterschiedlichen Gemeinden existiert. Doch haben wir diesen Auftrag, gemäß Gottes Wort, für die Wahrheit, wie wir sie erkannt haben, und sie verstehen aus Gottes Wort heraus, auch einzustehen. Wir hatten eben Anfang Februar uns damit schon so auseinandergesetzt, auch mit dieser gewissermaßen heiligen Tradition der rechten Lehre durch die Jahrhunderte hindurch, auch durch das Mittelalter hindurch, da auch Beispiele gesehen, wo auch unser Glaubensbekenntnis aus diesen alten Quellen der Antike und auch aus Zeiten vor dem, dass es geschrieben wurde, im 17. Jahrhundert schöpft. Und wollen heute ein Stück weiter drauf gucken, ja, was sind wir eigentlich als reformierte Baptistengemeinde, als evangelisch reformierte Baptistengemeinde. Es ist im Grunde wie so ein Baukastensystem, auch der Name, der uns da schon so ein bisschen zuordnet. Wenn ihr euch noch an diesen Stammbaum erinnert, wie sich die Gemeinde Jesu über die Jahrhunderte auch entwickelt, gibt es eben im 16. Jahrhundert, gerade hier in der westlichen Kirche, einen großen Bruch zwischen der römisch-katholischen Kirche später und eben der evangelischen Kirche. Und wir gehören als evangelisch reformierte Baptisten zu diesen evangelischen. Und damals hatten wir gesehen, und wer dieses Schaubild noch vor Augen hat, ja auch zur Zeit der Reformation, da gab es auch Täufer. Und ich habe gesagt, zu denen gehören wir eigentlich nicht. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen immer so ein bisschen verwirrend. Ja, wie kommt das? Da wollen wir eben heute auch ein bisschen reingucken. Wie kann es sein, dass wir reformiert baptistisch sind? Wer so mal sich mit etwas theologischer Interessierten oder auch mit anderen Gläubigen unterhält, der kommt dann manchmal schon auch drauf, dass er hört, der sagt, ja, Baptisten habe ich schon mal gehört, aber reformierte Baptisten, was ist das? Und andere sagen, wie kann man Baptist sein und reformiert? Das passt gar nicht zusammen. Wie geht das? So, dass wir uns hier schon mit dieser Sache auch mal auseinandersetzen müssen und ein klares Verständnis dafür aus der Geschichte heraus auch entwickeln dürfen, wer wir sind, sozusagen so ein bisschen unsere DNA analysieren und gucken, wer sind wir eigentlich, wohin gehören wir. Und ich möchte hier beginnen mit den Täufern aus der Reformationszeit, also im 16. Jahrhundert. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man manchmal hier jetzt gerade, wenn man so Kirchengeschichte spricht, der eine oder andere hat vielleicht kein so ein Raster. Ja? Also 16. Jahrhundert, das sind alles diese Jahre, wo 15 vorne dran steht. Das ist das 16. Jahrhundert und ab 1517, 31. Oktober, so quasi aus der Rückschau der Startschuss für die Reformation, als Martin Luther die 95 Thesen in Wittenberg annagelt und damit etwas lostritt, was dann später eben als Reformation bekannt ist. Und in dieser Zeit, im frühen 16. Jahrhundert, gibt es eben auch Christen, die sagen, wir müssen Erwachsene taufen und keine Babys. Deshalb sind sie Baptisten oder Täufer. Wir wollen uns die mal ein bisschen ansehen, in vier Bereichen, was diese frühen Täufer der Reformationszeit für Glaubensüberzeugungen hatten, wie sie verbreitet waren, also wo sie da waren, welche Hauptströmungen es gibt, die waren nicht einheitlich. Es gibt eben verschiedene sozusagen Gruppen oder Regionen, wo diese Täufer unterwegs waren und wie sie auch zum Teil bis heute fortbestehen. Wenn man hier ein bisschen reinguckt in das frühe 16. Jahrhundert, dann finden wir hier, dass tatsächlich die Täufer auch ihre Glaubensüberzeugungen durchaus deutlich formuliert haben. 1527, also das ist etwas für unser Bewusstsein sehr wichtig, erst 10 Jahre, nachdem Martin Luther die Thesen angenagelt hat. Also noch sehr früh im Grunde in dieser Phase der Reformation, 1527, hat Michael Sattler, so hieß der Mann, Michael Sattler in Schleitheim, das gehört zum Kanton Schaffhausen, also der Schweiz, aber sehr schon fast Deutschland, ja, also so am Rande, im Kanton Schaffhausen, wichtige Täuferlehrer zusammengebracht und mit ihnen gemeinsam ein Glaubensbekenntnis formuliert. Da haben sie sich zusammengetan und gesagt, wir schreiben auf, was wir glauben, welche Überzeugungen wir haben. Und 1527, wie gesagt, es ist oft wichtig, dass man sich das auch vergegenwärtigt, das ist noch vor dem, dass Martin Luther seine Katechismen geschrieben hat oder das Augsburgische Bekenntnis geschrieben wurde, also die großen lutherischen Bekenntnisse der Reformation oder auch irgendein anderes reformiertes Bekenntnis. Aber zu dieser Zeit haben sie schon hier als Täufer sich zusammengetan und aufgeschrieben, wofür stehen wir? Ja, was glauben wir? Und das steht natürlich auch so ein bisschen in Spannung zu dem, was andere in der Reformation vertretene Strömungen eben geglaubt und praktiziert haben. Ja, wie gesagt, Martin Luther hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. 1527 würde das für die Schweiz vor allen Dingen als führenden Reformator Huldrych Zwingli bedeuten, ja, der dort eben sehr aktiv war. Aber was schreiben Sie fest? So die wichtigsten Punkte, ich nenne 6 davon. Als erstes natürlich die Taufe der Gläubigen. Sie sagen, wer getauft werden möchte, das dürfen nur Gläubige sein, Menschen, die ihren Glauben bekennen, also Erwachsene. Als zweiten Punkt, das ist durchaus sehr interessant, erwähnen Sie, dass es notwendig ist, in der Gemeinde auch Gemeindezucht zu üben. Und das ist eine Forderung, die später ganz besonders auch von den Reformierten aufgenommen wurde, hier zum ersten Mal eigentlich in einem reformatorischen Bekenntnis formuliert. Die 3 Kennzeichen einer biblisch geordneten Gemeinde nach reformiertem Verständnis sind eben diese, dass das Evangelium oder die Heilige Schrift klar und richtig verkündigt wird, dass die Sakramente recht verwaltet werden und dass Gemeindezucht geübt wird. Ja, und gerade dieser Punkt mit Gemeindezucht ist eher bei den Reformierten deutlicher hervorgehoben und in den lutherischen Verständnis eher ein bisschen versteckter. Also nicht so, dass man es dort nicht sieht, aber hier eben vielleicht auch gerade dort in der Gegend, in diesem Kontext besonders auch zu erwähnen, haben eben diese Täufer das schon formuliert. Die sagen, das gehört zur Gemeinde. Dann fordern sie das Abendmahl entsprechend auch nur für Gemeindeglieder. Und dann wird es eben interessant, weil da sind sie dann eben einen anderen Weg gegangen als manche der Reformatoren. Sie fordern eine sehr starke Absonderung von der Welt mit einem Verbot von Schwert und obrigkeitlichem Amt. Also kein Kriegsdienst, kein Militärdienst, Pazifismus im Grunde. Und auch halten sie es für nicht vertretbar, dass Christen irgendwie in der Politik aktiv sind. Ja, also obrigkeitliches Amt, das heißt, du kannst aus ihrer Sicht kein Bürgermeister sein oder irgendwie im Staat als Staatsdiener mitwirken. Ja, das sei also quasi für Christen nicht okay. Und das hat natürlich auch den sechsten Punkt so ein bisschen zur Folge. Und das sind so typische Merkmale, die uns auch die Täufergeschichte hindurch begleiten. Sie treten ganz vehement für ein Verbot des Eides ein. Dafür gibt es natürlich auch in den Evangelien, bei Matthäus oder auch beim Jakobusbrief Anhaltspunkte, wo Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören. Ja? Und sie sagen, nein, also ein Eid, das geht gar nicht. Ja? Und das hängt natürlich damit zusammen, wenn jetzt jemand Militärdienst tut, muss ein Eid leisten. Wenn jemand ein obrigkeitliches Amt hat, also für den Staat dient, muss ein Eid leisten und Ähnliches. Und das verweigern sie komplett. Schreiben sie in ihr Bekenntnis. Und neben diesen Grundsätzen, die dort in diesem Schleitheimer Bekenntnis zusammengefasst sind, gibt es dann auch noch eine Reihe weiterer Überzeugungen, die von den Täufern der Reformationszeit weitgehend geteilt wurden. Aber hier ist es wichtig, dass wir, wenn wir uns mit dieser Strömung auseinandersetzen, ja, die dann, wenn man heute Literatur zuliest, häufig der radikale Flügel der Reformation genannt werden oder die Täufer oder der dritte Flügel, ja, dass diese Menschen, die dort tätig waren, sehr uneinheitlich waren in ihren Überzeugungen, mit sehr dass es manchmal in ihrer Entwicklung, auch was man getan und geglaubt hat, sehr wildwüchsig war. Es gab unter den Täufern auch relativ wenige ausgebildete Theologen, eigentlich sogar sehr, sehr wenige, ja, ganz anders als das bei den Lutheranern oder den Reformierten dann der Fall war. Und es war eher eine Bewegung, die eher von normalen Bürgern und dann auch nicht so hochgebildeten oder ausgebildeten Menschen auch getragen war. Und war mitunter eben etwas wildwüchsig, mit durchaus gegensätzlichen Lehrauffassungen. Teilweise lässt sich diese Unausgegorenheit, wie ich es vielleicht nennen will, auch damit erklären, dass eben ja, die Reformation 1517 erstmal so losbricht und manches einfach noch ganz offen ist und viele Dinge sind überhaupt nie geklärt worden und man merkt, und es bricht sich hier und da Bahn und vieles hat man noch nicht wirklich durchdacht, auch seitens der großen Reformatoren, auch seitens Martin Luthers. Ja, bei ihm kennen wir sicherlich die Konflikte, die er hat mit Karlstadt oder mit den Leuten, die dann auch radikaler weitergingen, was er abgelehnt hat, Bildersturm und Ähnliches, oder eben auch mit dem Bauernkrieg, ja, wo eben dann auch die Leute sich erhoben haben und gesagt haben, ja, da müssen wir eben was tun, ne, und Reformation auch da voranbringen. Also das ist eine Zeit, in der so vieles im Umbruch und im Schwange. Ja, und dann ist es gerade auch unter den Täufern so, da ist vieles nicht so. Dass man sagt, ja, das haben die geglaubt und nur das. Später im Laufe der Zeit setzt sich quasi sozusagen das bisschen, gerade bei den Reformierten und Lutheranern und in dieser Täuferbewegung nicht unbedingt, aber auch dort. Aber in dieser Anfangsphase ist es wirklich so ein, quasi auch so ein bisschen ein Sammelbecken, wo auch, wie gesagt, ganz unterschiedliche und mitunter sehr seltsame Erscheinungen dann auch auftreten. Aber eines teilen auch diese Täufer der Reformation, nämlich diesen obersten evangelischen Grundsatz, dieses Sola Scriptura, allein die Schrift, das ist ihnen auch ganz wichtig. Sie wollen wirklich ihren Glauben so leben, wie es in der Heiligen Schrift geschrieben steht und nicht irgendwas anderes. Und viele von ihnen besaßen eine ausgesprochen gute Bibelkenntnis. Das kann man durchaus auch in der Forschung nachforschen, weil viele von ihnen wurden hart verfolgt, auch bis in den Tod. Und in diesen Prozessakten kann man lesen, wie sie die Bibel zitieren. Und sie zitieren die Bibel, ja, vor ihren Richtern. Und die schreiben das alles auf. Also, ja, aber und müssen am Ende dann doch ins Feuer. Ja, also das sind viele von denen, sind ganz stark bibelgläubige Menschen gewesen. Ob ihre theologischen Überzeugungen in allen Dingen immer richtig waren, ist eine andere Frage. Aber dafür sind sie eingetreten. Und das sollte man auch hochschätzen und hochachten. Ich möchte aber durchaus auch mal zusammenfassen, sieben Punkte, in denen die Täufer jener Zeit, wie gesagt, so unterschiedlich sie waren, aber so im Grundsatz nicht mit dem übereingestimmt haben, was dann die reformatorischen Lehrer wie die Lutheraner oder die Reformierten dann geglaubt haben. Das Erste ist natürlich das Augenfälligste, sie hatten eine andere Überzeugung in der Tauflehre. Ja, deswegen hießen sie dann eben auch Täufer. Nur erwachsene Gläubige dürfen getauft werden. Das Zweite, und das ist durchaus eigentlich, so kann man sagen, die Standardüberzeugung, ist eine Heilslehre, die man anachronistisch, also passt nicht in die Zeit, aber könnten wir heute arminianisch nennen. Ja, eine pelagianische Heilslehre, müssen wir vielleicht korrektererweise sagen, aber eine Heilslehre, eine Überzeugung, dass der Mensch schon auch etwas tun kann, um gerettet zu werden. Ich lese euch mal einen Abschnitt vor aus einem, ich denke, es ist ein holländisches Bekenntnis, Waterland-Bekenntnis von 1580, also ein Stück später, wo man schon merkt, also das geht durchaus in eine ganz andere Richtung, als auch wir das glauben würden. Der Mensch, der gut erschaffen war und sündlos lebte, hatte die Fähigkeit, das Böse, das ihm vom Geist der Gottlosigkeit angeboten wurde, zu hören und anzunehmen oder abzulehnen. Nun ist derselbe gefallene und verdorbene Mensch in der Lage, das Gute, das von Gott kommt und von ihm angeboten wird, zu hören und anzunehmen oder abzulehnen. Denn genauso wie er vor dem Fall das Böse hören und annehmen konnte und er zeigte, dass er in der Lage war, es anzunehmen, so ist es auch nach dem Fall. Dadurch, dass er das Gute hört und annimmt, zeigt er, dass er die Fähigkeit besitzt, es anzunehmen. Diese Fähigkeit, die aufrichtig angebotene Gnade Gottes anzunehmen oder abzulehnen, bleibt durch Gnade in all seinen Nachkommen erhalten. Ja, ein sehr klar formulierter Grundsatz, der genau dem entgegensteht, was die Reformatoren und auch was auch wir glauben und wovon wir überzeugt sind. Dann findet man sehr weit verbreitet Antinomismus, also eine grundsätzliche Ablehnung des Gesetzes, dass es für uns als Christen noch von Bedeutung sei. Eine viertens völlige Trennung von Staat und Kirche, eine Absonderung von der Welt, die dort gefordert und auch gelebt wird in weiten Teilen, aber wir werden auch gleich nochmal sehen, da gibt es dann wieder manche, die es dann doch anders machen. In Extremformen auch heute noch erhalten. Vor allen Dingen in den USA oder in Kanada findet man die Amish, falls ihr von denen schon mal gehört habt. Ich sage Extremformen, denn dort ist es sogar verboten, Knöpfe zu tragen, ja, oder einen Oberlippenbart. Also da muss man so wie James rasiert sein. Ja. Weil wenn man Oberlippenbart trägt, dann hat man, das war Ausdruck des Militärs, ja, also das hat man, und Knöpfe, ja, das haben Soldaten getragen und das geht gar nicht bei denen bis heute. Und zum Teil, also je nachdem, wie stark sie ausgeprägt sind, haben die bis heute keinen Anschluss ans Stromnetz, weil das wäre eine Verbindung zur Welt, oder ans Telefonnetz, ja, wäre auch Verbindung zur Welt und solche Dinge. Also leben sehr autark und durchaus beschaulich und interessant und manches auch sehr, sehr schön, dann auch mit Bibel und manche von denen sind wahrscheinlich auch gläubig. Also es ist nicht so, dass man das jetzt nur zur Seite rücken darf, aber eben eine ganz starke Abtrennung von der Welt, ja, Geschiedenheit von der Welt. Und ein fünftes, eben dieses Verbot von Schwert und obrigkeitlichem Amt, ein ausgeprägter Pazifismus. Ja, ich hatte gerade schon angesprochen, eben auch bei den Amish sehr extrem natürlich, dass man keine Knöpfe tragen darf. Wirkt übertrieben, ist es wahrscheinlich auch, aber das war ihnen wichtig. Ja. Das sechste, das Verbot des Eides zu schwören. Und ein siebtes, wo man sich unterscheidet, und das ist eben zum Teil so, nicht überall, aber zum Teil schwärmerische Tendenzen. Es gibt in dieser Bewegung, und da muss man jetzt wieder aufpassen, natürlich nicht überall, auch Propheten, apokalyptischen Chiliasmus, wie dann später in Münster, die Leugnung der Trinität findet man unter diesen Täufern mitunter, Leugnung der menschlichen Abstammung Jesu, die Lehre vom inneren Licht. Also das sind Dinge, jetzt, was ich jetzt am Ende sage, das kann man nicht sagen, ist bei allen vorhanden, ja. Da gibt es aber eben auch welche, die solche Dinge vertreten. Ja, ich denke immer, man kann manchmal sich zurücklehnen und sagen, guck mal heute unsere evangelikale Welt an, was gibt es da nicht alles? Ja, also da kriegst du auch Menschen, die haben prophetische Visionen und Eindrücke und irgendwelche Dinge, ja, und gehören auch irgendwie in dieses evangelikale Boot. Und ähnlich muss es damals auch gewesen sein. Ja, von da bis dort. Aber dieses Letzte, wie gesagt, ist eben nicht überall. Zur Verbreitung muss man sagen, es gibt vor allen Dingen drei Hauptströmungen, drei Richtungen. Zum einen die schweizerischen Brüder, ich hatte das gerade schon angesprochen. Und das ist so eigentlich auch der Anfang. Zwingli, Huldrych Zwingli in Zürich, er ist eigentlich gerade in dieser Tauffrage anfangs sehr, sehr offen. Bis 1525 ist er auch unentschlossen, auf welche Seite er sich stellen soll. 1525, für alle, die irgendwie so einen Anker brauchen in ihrem Geschichtserinnern, ja, also 1517, Thesenanschlag von Martin Luther, 1525 ist so ein Jahr, in dem ganz wichtige Entscheidungen getroffen werden in der Reformation. Ja, manchmal hilft es, so ein Datum zu haben, wo viele Sachen passieren. Und gerade 1525 passiert viel. Luther heiratet zum Beispiel in dem Jahr. Das ist ein schönes Ereignis, aber auch das gibt eine Richtung vor. Und eben in der Tauffrage kommt es auch zu einer Entscheidung in diesem Jahr. Zwingli hat bis dahin gesagt, Zitat, es wäre viel besser, man taufte die Kindleine erst, wenn sie zum guten Alter gekommen wären. Okay. Er war eben durchaus anfangs bereit zu sagen, naja, das mit der Taufe, dass man Säuglinge tauft, die naja, eigentlich ja wirklich keinen Ausdruck von Glauben zeigen können, ist auch aus seiner Sicht eher ein bisschen kritisch zu betrachten. Und er ist damals auch mit Balthasar Hubmaier im Austausch, der dann eben auch diese Richtung weiter vertritt und der sich auch durch ihn ermutigt gefühlt hat, einer der wenigen Täufer-Theologen. Aber eben Zwingli nimmt dann 1525 auch eine andere Position ein. In Zürich gibt es Männer, deren Namen man vielleicht mal gehört haben darf, Konrad Grebel, der 1526 stirbt, an der Pest in dem Fall, Felix Manz. Und in der Wohnung der Mutter von Felix Manz treffen sich sogenannte Bibelschulen. Also man würde heute vielleicht eher sagen, so etwas wie ein Hauskreis, wo sich so Leute getroffen haben, um die Bibel zu studieren und zu lesen und zu erforschen. Aber ebenso im Privaten, ja, nicht angeleitet durch irgendwelche kirchliche Leute, sondern sie haben sich dort getroffen und haben sich eben mit Gottes Wort auseinandergesetzt. Und dann kommt es schließlich im Januar, 17. Januar 1525, im Großen Rat in Zürich zur Disputation über die Taufe. Ja, da merkt man auch schon, was uns vielleicht auch so ein bisschen komisch vorkommt. Ja, was geht denn das jetzt den Rat der Stadt an, dass die so ein Thema diskutieren? Ja, also wenn jetzt der Stadtrat von Assler sagt, wir diskutieren jetzt mal, dürfen wir Erwachsene taufen oder Kinder? Wenn wir sagen, ihr könnt diskutieren, was ihr wollt. Ja, aber das war damals in dieser Gesellschaft natürlich auch anders. Der Stadtrat, der war da schon, also auch hatte da in dieser Frage auch was zu sagen. Und das, die entscheiden sich dann auch. Sie fordern am 18. Januar auf, dass alle Eltern ihre Kinder innerhalb von 8 Tagen taufen lassen. Ich sage mal, dieser erste Täuferprotest in jener Zeit war eigentlich zunächst der, dass die Eltern gesagt haben, ey, wir lassen mal unsere Kinder noch ungetauft. Ja, man ist nicht losgegangen, hat eigentlich sich selbst taufen lassen, sondern man hat eben gesagt, das ist nicht so das Wahre, dass wir Säuglinge taufen, sondern hat da eben gewartet. Und jetzt kommt der Rat der Stadt und fordert, also die weltliche Obrigkeit fordert die Menschen auf, dass jeder innerhalb von 8 Tagen jetzt seine Kinder taufen soll. Und in dieser Disputation, eben am 17. Januar vorher, über die Taufe, dort steht eben aber auf der einen Seite jetzt Zwingli, der dann für die Kindertaufe eintritt, gegen Grebel, Manz und Wilhelm Reublin, der Pfarrer war in Wittikon bei Zürich. Am 21. Januar 1525 werden diese Bibelklassen durch den Rat in der Stadt Zürich verboten. Also durften sie ihren Hauskreis nicht mehr halten, weil die Stadtverwaltung, der Rat der Stadt das verboten hat. Das hat aber nicht so wirklich geklappt. Ja, also die konnten sich nicht so durchsetzen gegen ihre Bürger. Und am selben Tag, 21. Januar 1525, wurde Georg Blaurock durch Konrad Grebel getauft und die erste Täufergemeinde ins Leben gerufen. Also auch das, 1525, 21. Januar kann man sagen, sozusagen Gründung der ersten Täufergemeinde in Zürich. die aber eben so mit der Obrigkeit schon von vornweg in Konflikt steht. Ja, während die Reformatoren, und da können wir hingucken, wo wir wollen, ja, eben auch Zwingli in Zürich, der erstmal sagt, theologisch, ja, weiß ich nicht, ob ich Kindertaufe wirklich gut finde, aber dann merkt, naja, wenn ich jetzt nicht mit dem Rat zusammengehe, dann habe ich auch ein Problem. Also geht er mit der Obrigkeit zusammen. Und egal, wo wir hingucken, ob das Lutheraner waren, auch Luther selbst oder auch Calvin später, man hat immer versucht, die Reformation auch mit Rückendeckung der Obrigkeit umzusetzen und durchzusetzen. Und das kommt mitunter schon zu eigenartigen Strukturen. Und die Täufer sagen, nee, brauchen wir nicht, das ist falsch. Wir wollen also als Gemeinde quasi staatsunabhängig sein, ja, und eigene Gemeinde haben. Und machen sie dann eben. Eine zweite Region, auf die wir gucken dürfen, ist in Tirol. Etwas später, 1529, dort kommt eben dieser Georg Blaurock hin, von dem wir gerade gehört haben, aus Zürich. Der geht nach Tirol. Dort wird er dann auch am 6. September 1529 auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Ja, ich hätte da auch eine Präsentation gehabt, aber haben wir keine Möglichkeit gerade. Aber das ist leider tatsächlich so, sehr viele Täufer wurden auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Und Georg Blaurock eben auch. 1530 sind bereits, also die Reformation ist noch nicht alt, ne? 1525 waren wir gerade, 1530 sind bereits 700 Täufer aus Tirol hingerichtet worden oder vertrieben worden. Gut, viele haben natürlich rechtzeitig dann auch die Flucht ergriffen, weil sie gemerkt haben, wir haben hier wirklich ein extremes Problem mit der Obrigkeit. Die lassen uns hier nicht existieren. Und viele von ihnen sind nach Mähren geflohen. Das ist auch etwas, was in unserem mentalen Kopf wahrscheinlich in der Landkarte nicht mehr so verankert ist, aber Mähren, das gehört heute zur Tschechei. Ja, und dort sind sie hin. Wäre auch hilfreich, wenn man so ein bisschen geschichtlich guckt. Ja, also das war dann, die Regentschaften waren durchaus ein bisschen anders verteilt. Ja, da waren durchaus, war das auch unter österreichischer Herrschaft dort. Ja, also es ist nicht so, dass man quasi den deutschen Raum so komplett verlassen hat, wenn man nach Mähren gegangen ist. Ja, aber es war halt so am Rand und da hatte man eben mehr Möglichkeiten. Aus Tirol, Österreich, ist man nach Mähren. Ja, und dort sind einige von diesen Tiroler Täufern zu einer führenden Stellung gelangt. Einer von ihnen war der Hutmacher Jakob Hutter, gestorben 1536. Jakob Hutter, ja, weil er ein Hutmacher war, und er gibt dann auch später diesem Ableger der Täufer diesen Namen, die Hutterer, falls euch der mal irgendwo begegnet. Ja, also man hat ihn nach ihm benannt, Jakob Hutter. Und es gibt durchaus Quellen, aber die sind nicht ganz hundertprozentig gewiss, dass es in jener Zeit in Nikolsburg bereits eine Gemeinde mit 12.000 Gemeindegliedern gegeben habe. Ist nicht ganz sicher verbürgt, also ich finde die Zahl auch recht hoch. Aber in Nikolsburg war durchaus auch Balthasar Hubmaier dann tätig, der vorher in Waldshut war. Und es mag durchaus sein, dass ja auch da schon einiges geschehen war. Diese Hutterer sind aber eher dabei, sogenannte Bruderhöfe zu gründen mit voller Gütergemeinschaft. Das ist jetzt bei Ihnen halt auch etwas, was wieder besonders ist. Ja? Also Gütergemeinschaft, ihr kennt das aus der Apostelgeschichte, ja, dass in Jerusalem die Christen so alles gemeinsam hatten, den ganzen Besitz gemeinsam hatten praktisch, so hat man sich es vorgestellt. Und das haben sie eben dann auch so praktiziert. Das müssen wir auch machen. Also wir gründen so eine Art Bauernhof, ja, so einen Gutshof. Und dort haben wir alles gemeinsam. Da gibt es ungefähr 80 Stück von denen im 16. Jahrhundert eben in dieser Region in Mähren. Die sogenannte goldene Zeit zwischen 1565 und 92, also in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, erfahren sie dort. Ihre Leistungen als Ackerbauern, als Handwerker macht sie begehrt beim Landadel und bei Großgrundgutsbesitzern. Ja, man hatte die gerne gehabt, das waren tüchtige Leute. Und dennoch werden sie dann im Laufe der Zeit auch bedrängt und verfolgt und viele von ihnen wandern aus nach Russland, nach Nordamerika, vor allen Dingen dann zur Zeit der Türkenkriege und im Dreißigjährigen Krieg dann im 17. Jahrhundert. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine Randnotiz in dieser Täuferbewegung. Das ist das, was ich jetzt so am Rande erwähnen will, weil eigentlich gibt es drei Regionen, wo sie wirklich aktiv sind, aber was eben dann durchaus an großer Bedeutung gewinnt, ist das Täuferreich zu Münster. Das ist das, wo es wirklich im Extremsten komplett schief ging. Schlimmer konnte es nicht sein. Und was im Nachgang, nach diesem Untergang dieses Täuferreiches zu Münster, in der Propaganda gegen die Täufer immer ins Feld geführt wird von denen, die sie da besiegt haben, und da waren die Evangelischen nicht anders als die Katholischen, guckt euch an, was dort passiert ist. Ja, das war also wirklich ein schlimmes Entgleiten, was dort geschehen ist. Es gab in jener Zeit einen Mann, der hieß Melchior Hoffmann, von 1495 bis 1543 gelebt, der ganz wilde endzeitliche Ideen hatte. Ja. Er schließt sich eigentlich erst 1530 den Täufern an, aber er vertritt wirklich so das Komischste an theologischen Ansichten, das man sich denken kann, und kündigt schon mal für 1534 den Weltuntergang an. Also auch das gab es natürlich, man hat ausgerechnet, hier wird die Welt untergehen. Er tauft dann einen Mann namens Jan Matthys aus Haarlem, und selbst wird er 1533 inhaftiert und stirbt dann 1543 im Gefängnis. Aber eben diese eigenartigen theologischen Überzeugungen von Melchior Hoffmann wirken dann in Münster durchaus nach. Dieser Jan Matthys versteht sich als Prophet Henoch und sendet 1533 12 Apostel aus und versucht dann wie ein alttestamentlicher Kriegsheld einen ruhmvollen Sieg zu erringen, wird aber dann fällt im Kampf gegen die Armee des katholischen Bischofs, die die Stadt belagerte. 1534 im Februar wird ein Mann Bürgermeister mit dem wunderbaren Namen Knipper Dolling, und er führt dann tatsächlich in Münster, ist ja doch auch eine nicht ganz so kleine Stadt, die Gläubigentaufe ein, also dass wirklich dort in dieser Stadt, in diesem weltlichen Bereich, also es praktisch nur Täufer gab. Ja, das wird aber auch mit Gewalt quasi umgesetzt. Umgekehrt wird diese Stadt so auch so zum Hoffnungspunkt für viele Täufer, die an anderen Stellen bedrängt und verfolgt werden. Sie fliehen nach Münster und sie glauben, dass eben nicht Straßburg die Hauptstadt des himmlischen Königreichs des Herrn sein werde, sondern eben Münster. Und haben eben da auch so Hoffnungen, die sich dann auch nicht erfüllen. Das Ganze eben auch dann in einer zunehmenden Phase, wo eben die Stadt auch belagert wird, führt zu immer schlimmeren Entgleisungen. Im Sommer 1534 herrscht Jan Bockelson sehr despotisch als einer der 12 Apostel von Matthys. Er nimmt im September 1534 den Titel König an, lässt seine Gegner töten, führt die Vielehe ein, also mehr als eine Frau, weil er ist ja König. Und das Ganze wird eben sehr, sehr seltsam. Und es geht eben dann auch unter. Im nächsten Jahr, 25. Juni 1535, wird Münster erobert. Und wer dort mal hinkommt, der sieht am Turm der Lambertikirche immer noch die Eisenkäfige, in der dann die Täufer, ich glaube, man hat sie ertränkt, aber in denen man sie gefangen hatte. Und als Erinnerung daran hängt das dort bis heute. Und dieser Niedergang dieses Täuferreichs in Münster, ja, das ist in der Propaganda eben der Ort, wo man sagt, hier guckt Münster, was für ein Desaster, wenn diese Täufer an die Macht kommen, wenn die ihre Überzeugungen umsetzen, was machen die da alles von Aposteln und Propheten und Vielehe und all solche komischen Dinge, ja, dass man da auch sagen muss, das ist wirklich ein schlimmes Kapitel der Geschichte. Ein vierter, und das ist eben, ich habe es jetzt ein bisschen in zeitlicher Reihenfolge, ja, eine vierte Region, in der die Täufer sehr tätig sind, das ist dann mehr so im Nordwesten oder im Norden, Westen des deutschen Raums, die Mennoniten. Ursprünglich nannte man sie Dobsgesinde, also Taufgesonnene, also im niederdeutschen, holländischen Bereich, später dann Mennoniten. Menno Simons lebt von 1496 bis 1561 und ist zunächst auch Priester in der römischen Kirche, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Er prüft jedenfalls ab 1531 das Taufsakrament, nachdem er die Hinrichtung eines Täufers miterlebt hat. Und dann fängt er an, darüber nachzudenken, warum machen die das? Ja, wie ist das eigentlich? Und kommt dann tatsächlich von der Schrift her zu der Überzeugung, dass die Gläubigentaufe, die Taufe auf das Bekenntnis hin, die richtige Taufe ist und lässt sich 1535 oder 36 taufen. Tief hat es ihn beeindruckt, als sein eigener Bruder sich den gewalttätigen Täufern anschloss und in der Nähe seiner Geburtsstadt Wittmarsum kämpfend um das Leben verlor, wo er zuletzt als Priester amtiert hatte. Damals beschloss er, sich der Irregeleiteten anzunehmen und die Bewegung in gesunde Bahnen zu lenken. Also wir sehen hier, ich hatte vorhin das ja auch schon mal erwähnt bei den Überzeugungen, dass die Täufer eigentlich Pazifisten waren, also kein Dienst an der Waffe getan haben, aber eben in Münster dann doch, ja, oder auch an anderen Orten. Das heißt, es ist nicht immer überall wirklich so durchgehalten worden. Oder manche haben dann vielleicht die Überzeugung auch nicht gehabt. Auf jeden Fall sammelt dann Meno und organisiert die Bewegung und war eigentlich so, auch vom Alter her, schon eher so ein Mann der zweiten Generation. Zeitweise ist diese Täuferbewegung, die sich um ihn sammelt, die stärkste niederdeutsche protestantische Bewegung. Also jetzt niederdeutsch, das heißt für uns heute so, na, so Nordwest, Niedersachsen und Holland. Und dort waren sie mitunter, wenn man die Leute gezählt hätte, das waren so die stärkste Gruppe der Protestanten. Verbreitung fanden die Mennoniten vor allen Dingen in Holstein, also auch Schleswig-Holstein. Bei Bad Oldesloe gibt es da auch eine Karte, kann man sich angucken. In Hamburg, West- und Ostpreußen, also das ist hier so eher heute Kaliningrad und da ist Ostpreußen. War aber damals alles deutsch. Im Weichsel- und Memelgebiet, also auch das geht dann so heute gegen Litauen. Aber wie gesagt, eben damals in jener Zeit deutsch, dort waren die Mennoniten stark verbreitet. Natürlich werden auch sie, wie alle anderen, bedrängt und verfolgt. Und Ende des 18., aber relativ spät, Anfang des 19. Jahrhunderts, wandern viele von ihnen nach Russland aus, werden dort eingeladen, können dort sehr frei leben. Später auch in die USA, nach Kanada, nach Südamerika. Und dort findet man die bis heute. Ja, auch eben Mennoniten, die in ihren bis heute deutschsprachigen Kolonien leben. Und seit 1989 auch wieder verstärkt nach Deutschland zurückkommen. Ja, eben viele, nicht alle, aber viele Russlanddeutsche haben praktisch, wenn sie es eben Täufer waren, häufig diesen Hintergrund aus dieser Mennonitenrichtung heraus und sind dann heute auch hier in Deutschland wieder da. Aber wie gesagt, Mennoniten findet man auch durchaus in Mittel- und Südamerika, ja, die dort auch Deutsch sprechen, ja, mitunter auch ganz, ganz lustig, auch bei den Amish, die sprechen Deutsch, zum Teil mit Dialektformen, die wir heute kaum noch so gewohnt sind, oder auch mit einem Sprachstand, der dann halt eben so 300 Jahre alt ist, ja, das klingt mitunter ganz lustig. Ansonsten sind es sehr umgängliche, nette Leute, und wie gesagt, auch eben pazifistisch, ja, das macht sie oft sehr ähnlich wie die Amish, ja, die Amish sind eigentlich so eine Untergruppe der Mennoniten. Noch etwas extremer. So, das waren so die drei großen Richtungen, ja, also eben Schweiz, dann Tirol, die dann nach Mähren sind, also in Tschechien, und eben die Mennoniten, die eher in Norddeutschland unterwegs waren. Was ihren Fortbestand dieser ganzen Täuferreformation anbelangt, ist, dass sie stetig verfolgt waren. Sie werden bedrängt, verfolgt, verbrannt sehr oft oder ertränkt, bis hin zur völligen Vernichtung wie in Münster. Die Mennoniten, die größte Gruppe der Täufer, die auch am Oberrhein sehr integriert waren, die Hutterer und die Schweizer Brüder. Größere Gruppen von Täufern überdauern letztendlich nur in Böhmen, Mähren bis zum Dreißigjährigen Krieg oder den Türkenkriegen, in Russland dann eben quasi weit draußen, nicht mehr in Deutschland, in Amerika und auch in Holland. Holland war da irgendwie ein bisschen liberaler. Ich glaube, manchmal sind die Holländer an vielen Stellen ein bisschen liberaler, aber auch an der Stelle. Dort hatten die Täufer es eigentlich über die Zeit hin auch etwas einfacher, da sein zu dürfen, an anderen Stellen in Deutschland nicht. Wir wollen jetzt in einem zweiten größeren Schritt uns mit der Entstehung des Baptismus in England im 17. Jahrhundert befassen. Es ist unschwer zu erkennen, dass auch unser Glaubensbekenntnis, also unsere eigenen Überzeugungen aus dem 17. Jahrhundert stammen. Wir schreiben vorne ja drauf, 1689, baptistisches Glaubensbekenntnis. Und wer schon genau hingeguckt hat, hat auch schon gemerkt, es kommt aus dem Englischen. Ja? Das heißt, dort müssen wir jetzt auch mal hingucken, wie hat sich das in England entwickelt. Wir wollen das unter drei Aspekten tun. Zum einen, der erste Schritt, das ist noch nicht die Täuferreformation sozusagen oder die Entwicklung, Entstehung von Täufergemeinden in England, sondern der Puritanismus. Den Begriff haben wir wahrscheinlich oft schon gehört, aber Puritanismus heißt erstmal, war erst ein Schimpfbegriff für Leute, die es besonders ernst meinen, hatte aber zunächst das Anliegen, die englische Kirche zu reformieren, ja, und dann wirklich nach der Bibel zu ordnen. Das hat nicht immer so gut geklappt. Ja, die Königin Elisabeth I., die Königin war von 1559 bis 1603, die war schon evangelisch, aber sie war so im Grunde, sie wollte nicht so ganz so weit gehen. Ja. Man hatte eine erastische Gemeindeordnung, das hilft jetzt wenigen, wenn ich sowas, so einen Begriff gebrauche, aber man hat dort eben gesagt, ja, die Kirche von England, das Kirchenoberhaupt ist aber der König von England. Ja, wo man wieder sagt, hier, wieso denn das? Warum ist heute Königin Elisabeth das Oberhaupt der englischen Kirche? Ja, aber es ist so, hat man eben akzeptiert. Und im Grunde auch da Staat und Kirche sehr eng miteinander verknüpft. Vielerorts eine im Grunde mittelalterliche Liturgie, also ein Gottesdienstablauf, weiter beibehalten. Ja, wenn man dorthin geht und sich das anguckt, man denkt, oh, bin ich jetzt in der katholischen Kirche gelandet? Nein, es ist die anglikanische Kirche, es sieht irgendwie so ähnlich aus. Und dann interessanterweise in der Lehre, die dann im Bekenntnis steht, die ist im Kern sehr kalvinistisch. Ja, also eine sehr evangelische Lehre, aber eben in bestimmten Bereichen ist man einfach nicht so weiter fortgeschritten. Das hat den Puritanern in der anglikanischen Kirche nicht so gefallen. Die wollten eigentlich gerne noch mehr Reformation, die wollten noch mehr dorthin, was die Bibel lehrt. Sind aber da an bestimmten Stellen auch eben nicht weitergekommen, sodass sie dann auch zunehmend dazu übergingen, nicht alle, aber manche, eben eigene Gemeinden zu gründen. Da spricht man dann eben von dem separatistischen Puritanismus, also Leute, die dann gesagt haben, okay, das mit dieser anglikanischen Kirche, das wird nichts mehr, wir gründen eigene Gemeinden. Das war natürlich in England auch nicht okay, also mussten die fliehen. Und viele von denen sind zunächst mal nach Holland geflohen, weil in Holland hatte man wieder etwas mehr Luft und Freiheit. Später dann auch, und die Geschichte kennt ihr vielleicht von der Mayflower, dann auch in die USA, ja, dass dann viele von diesen dann auch in die USA geflohen sind oder dorthin sind, weil dort mehr Freiheit war. In England war es für die nicht leicht, ja, weil sie eben da auch nicht geduldet waren. Also sind sie erstmal nach England. Dann gab es jetzt sozusagen englische Gemeinden mit sehr überzeugten Leuten, bibelüberzeugten Leuten, aber Kindertäufer, die eben dort englische Gemeinden hatten in Holland. Als nächstes würde ich gerne zwei Sätze, ein bisschen was sagen zu den General Baptists. Das sind Baptistengemeinden, die dann eben auch in England entstehen. Und zwar 1607 gründet John Smith die erste separatistische Gemeinde in Gainsborough, Lincolnshire. Was dann auch nicht okay geht, er muss 1608 mitsamt der Gemeinde nach Amsterdam fliehen, also sind wir wieder in Holland, wo er dann zur Überzeugung kommt, dass eben Gläubigentaufe doch die richtige Taufe ist. Da ist dann auch Berührung da durchaus mit Mennoniten. Ja, also man sieht das und denkt sich, ja, eigentlich richtig. Beginnt aber mit einer Selbsttaufe zunächst und übernimmt, und deshalb heißen sie auch General Baptists, die Lehre oder die Überzeugung im Grunde von Jakob Arminius, dass Jesus generell für alle Menschen gestorben ist, nicht nur für die Erwählten. Und er schließt sich dann den Waterlander Mennoniten an, wird dort nochmal getauft und bleibt letztendlich bis zu seinem Tod in Holland. Sein Freund Thomas Helwitz, der 1615 stirbt, er lehnt diese erneute Taufe ab und kehrt 1612 nach England zurück. Und dort wird dann die erste General Baptist Gemeinde in England gegründet, 1612, mit ca. 10 Gemeindegliedern. Und 1626 gibt es etwa 5 Gemeinden mit ungefähr 150 Gemeindegliedern in England. Also das ist jetzt nicht so übertrieben groß, aber es gab die. Und diese Leute im Grunde aus der Geschichte heraus, es waren erstmal puritanisch gesonnen, man hat sich getrennt von der Staatskirche, hat eine eigene Gemeinde gegründet, ist nach Holland, dort haben sie die Taufe irgendwie kennengelernt oder sind zu der Überzeugung gekommen, wurden getauft und jetzt sind sie nach England gekommen, haben aber eben die Lehre übernommen, dass Jesus für alle gestorben ist und nicht nur für die Erwählten, deshalb General Baptist. Im Unterschied dazu entstehen in England dann auch die Particular Baptists. Sie heißen nicht so, weil sie komisch sind, sondern weil sie eben an das partikulare Sühnopfer Jesu glauben, dass Jesus nur für die Erwählten gestorben ist. Und entstehen völlig unabhängig von diesen anderen General Baptist Gemeinden. Ja, ist auch vielleicht nicht überraschend, wenn man guckt, so 150 Leute, es ist ja nicht viele, die das dann waren, 1526. Aber man hatte mit denen eigentlich nichts zu tun. John Spilsbury, 1593 geboren, bis 1562. Er gründet ungefähr 1533, vielleicht auch erst 38, die erste Particular Baptist Gemeinde, die auch ihren Hintergrund in diesem separatistischen Puritanismus hat. Hier gibt es ganz, ganz enge Kontakte, die nachgewiesen sind im Grunde zwischen den ersten Kongregationalistengemeinde, die eben solche separatistischen Puritaner waren, die sogenannte Jacob Lathrop Jesse Church, kann man gut nachlesen irgendwo, muss man jetzt nicht aufschreiben, dieser Jesse aus dieser Gemeinde, der lässt sich später auch taufen, bleibt aber in der Kongregationalistengemeinde. Kongregationalisten, das sind im Grunde unabhängige Gemeinden, die aber auch Säuglingstaufe praktizieren und ein sehr stark ausgeprägtes Verständnis auch haben von der Mitsprache der Gemeinde als Ganzes. Also nicht so von oben geleitet nur, sondern eben, dass die Gemeinde auch sehr viel mit zu entscheiden hat. Wie gesagt, die erste Gemeinde wird da 1533 oder 38 gegründet, aber erst ab 1642 tauft man durch Untertauchen unter Richard Blunt. Hier muss ich vielleicht nochmal eine Fußnote einfügen. Diese Überzeugung, dass man Menschen durch Untertauchen taucht, das wäre nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Ja, diese ersten Täufergemeinden auch im 16. Jahrhundert, dort hat man meistens durch Übergießen getauft. Und die sich noch selbst getauft haben, oft, also man hat da Berichte von der Milcheimer mit Wasser und dann, das war dann also die Taufe. Bis man gesagt hat, nee, eigentlich ist doch biblisch eher mit Untertauchen zu taufen, aber das ist ein anderes Thema. Dort in dieser Gemeinde ab 1642. Sie müssen sich dann auch in London behaupten und formulieren erst das Bekenntnis 1644 mit Leitern oder beteiligt waren daran John Spilsbury, William Kiffin, Samuel Richardson. Und wenn man dieses Bekenntnis liest, das erste Londoner Baptistenbekenntnis, wie es dann heißt, dort haben wir ganz klar kalvinistische Lehrüberzeugungen. Deshalb heißt unser Bekenntnis dann übrigens auch das zweite Londoner Bekenntnis, ja, weil das erste war eben von 1644, in der zweiten überarbeiteten Version 1646. Und in diesem Bekenntnis distanziert man sich von Arminianismus, was die General Baptists geglaubt haben, und dem Anabaptismus, so wie man die Täufer des 16. Jahrhunderts nannte. Das steht dann schon auf der Titelseite dieses Bekenntnisses drauf. The confession of faith of those churches which are commonly, though falsely, called Anabaptists. Also man sagt, nee, man nennt uns so, aber wir sind das nicht. Ja? man wollte das klar herausstellen, wollte sagen, nee, das sieht irgendwie für euch so ähnlich aus, aber wir sind anders. Ja? Mit diesen Baptisten der Reformationszeit, die man eben von den Kritikern als Anabaptisten, Wiedertäufer genannt hat, mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir sind anders. Hier, lest unser Bekenntnis. Und 1640 gibt es dann bereits in London etwa 7 Gemeinden, 1660 in England, Wales und Irland um die 130 Gemeinden. Bekannte Namen jener Zeit wären John Bunyan, den kennen hoffentlich die meisten von uns von der Pilgerreise, hat auch noch viele andere schöne Sachen geschrieben, der 1626 bis 88 lebt, oder Benjamin Keach, 1640 bis 1704, der dann erstmals neben dem Psalmgesang auch den Gesang geistlicher Lieder einführt in der Gemeinde, was für uns heute eigentlich so selbstverständlich ist. Aber bis dahin, Entschuldigung, war vor allen Dingen unter den Reformierten eigentlich sehr häufig nur Psalmen gesungen worden. Und Keach beginnt dann auch damit, dass man auch geistliche Lieder singt. Das finden wir auch in unserem Bekenntnis so formuliert, im Gegensatz zu dem, was im Westminster-Bekenntnis steht. In diesem Zusammenhang würde ich gerne auch noch mal so ein bisschen skizzieren, um auch auf das zu kommen, wo wir heute stehen. Wer so ein bisschen eine Idee hat, der weiß, die große Vorlage für unser Bekenntnis ist letztendlich eigentlich das Westminster-Bekenntnis, was aber so ein bisschen nur halb stimmt. Es ist schon wahr, aber nicht ganz. Das Westminster-Bekenntnis eben in 1646, glaube ich, war es dann veröffentlicht, ist ein kindertäuferisches Bekenntnis, ein reformiertes Bekenntnis, an dem sehr viele Menschen mitgewirkt haben, um sehr klar die biblischen Lehren zu formulieren. Und sie sind im Grunde fast wortwörtlich auch in unserem Bekenntnis vorhanden. Aber nicht ganz. Denn man hat, ich habe mir jetzt leider die Zahl nicht aufgeschrieben, es war 1652 oder 56, eben unter den Kongregationalisten sich dieses Westminster-Bekenntnis genommen und es ein bisschen angepasst und gesagt, das ist jetzt unser Bekenntnis. Das heißt dort Savoy Declaration. Da wirkt vor allen Dingen ein Mann mit namens John Owen. Ja, den kennt ihr hoffentlich auch. Und die Kongregationalisten, die haben natürlich eine andere Auffassung von der Verbindung von Staat und Kirche und Ähnliches und sind uns eigentlich sehr nahe. Und im Grunde ist unser Bekenntnis eher aus diesem heraus entstanden. Man hat viele der Formulierungen, die anders sind im Westminster-Bekenntnis und in unserem Bekenntnis, aus diesem Savoy-Bekenntnis. Eines will ich gern mal herausgreifen, weil uns das dieses Jahr nochmal beschäftigen wird. Im zweiten Kapitel über Gott und die heilige Dreieinigkeit heißt es im dritten Abschnitt, im letzten Satz, diese Lehre der Dreieinigkeit ist die Grundlage unserer ganzen Gemeinschaft mit Gott und unserer sorgenfreien Abhängigkeit von ihm. Man kann mit relativ hoher Gewissheit sagen, dieser Satz stammt von John Owen. Der steht nicht im Westminster-Bekenntnis, steht aber in dieser Savoy-Erklärung oder in diesem Savoy-Bekenntnis und auch in unserem Bekenntnis. Das wird uns in der Reformationskonferenz nicht nur dieser Satz, sondern die Lehre von der Dreieinigkeit dann ja auch beschäftigen. Und man hat hier sich einen Grundsatz zu eigen gemacht. Wir finden das hier allerdings jetzt nicht in der Bekenntnissammlung, sondern nur in unserem in dem Einzelbekenntnis im Vorwort. Ich lese euch da mal vor, ab Seite 18, welchen Grundsatz man sich hier man sich hier zu eigen gemacht hat. Ein Grund, der uns stark bewogen hat, dieses Werk zu unternehmen, dieses Bekenntnis zu formulieren hier, bestand nicht nur darin, uns vor den Christen zu rechtfertigen, die sich in der Frage der Taufe von uns unterscheiden, sondern auch in dem Nutzen, der für diejenigen daraus erwachsen mag, die von unseren Mühen etwas profitieren, die darin bestehen, sie zu belehren und in den großen Wahrheiten des Evangeliums zu gründen. In dem klaren Verständnis daran und dem festen Glauben daran, wovon unser sorgenfreier Wandel mit Gott und die Fruchtbarkeit vor ihm in allen unseren Wegen in ganz besonderer Weise betroffen ist. Aus diesem Grund hielten wir es schließlich für notwendig, uns umfangreicher und deutlicher auszudrücken und von einer Methode Gebrauch zu machen, die am umfassendsten jene Dinge behandelt, worüber wir unser Verständnis und unseren Glauben kundtun wollten. Und da wir in dieser Hinsicht keinen Mangel an dem finden konnten, was durch die Versammlung festgeschrieben wurde, also wir fanden es ganz gut, was man in Westminster formuliert hat, im Westminster-Bekenntnis, und nach ihnen durch die Kongregationalisten, die sich das auch schon zu eigen gemacht haben, hielten wir es sogleich für das Beste, dieselbe Anordnung in unserem vorliegenden Bekenntnis beizubehalten. Ebenso wie wir es auch bei den zuletzt genannten feststellen konnten, die in ihrem Bekenntnis, also die Kongregationalisten, aus Gründen, die sowohl ihnen als auch anderen gewichtig erscheinen, ihre Gesinnung nicht nur mit Worten zum Ausdruck gebracht haben, die mit den zuvor erwähnten, den Westminster-Leuten, Presbyterianern, übereinstimmte, sondern die in all den Artikeln, in denen sie sich einig waren, bis in den Wortlaut hinein nichts veränderten. Hielten wir es in gleicher Weise für das Beste, ihrem Beispiel zu folgen und mit ihnen gemeinsam in den Artikeln, wovon es sehr viele gibt, in denen unser Glaube und unsere Lehre mit ihnen übereinstimmt, dieselben Worte zu gebrauchen. Dies taten wir darüber hinaus, vor allen Dingen auch, um dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass wir mit beiden in all den grundlegenden Artikeln der christlichen Religion übereinstimmen, ebenso wie mit vielen anderen, deren rechtgläubige Bekenntnisse in der ganzen Welt für die Protestanten in den verschiedenen Nationen und Städten veröffentlicht wurden. Des Weiteren wollen wir auch alle davon überzeugen, dass wir kein Interesse daran haben, die Religion mit neuen Worten zu belasten, sondern dass wir bereitwillig in die Form aufrichtiger Worte einwilligen, die im Einklang mit der Heiligen Schrift von anderen vor uns gebraucht worden waren. Hiermit erklären wir vor Gott und den Engeln und Menschen unsere herzliche Übereinstimmung mit ihnen in der rechten protestantischen Lehre, die sie mit einer solch klaren biblischen Grundlage bekräftigt haben. In der Tat wurden an einigen Stellen Dinge hinzugefügt, andere Ausdrücke weggelassen und ein paar wenige geändert. Doch sind diese Veränderungen von solcher Art, dass wir zweifelsohne wegen ihnen von keinem unserer Brüder den Vorwurf oder den Verdacht des Irrglaubens zu erwarten haben. Ich will sagen, unsere geistlichen Väter, die dieses Glaubensbekenntnis formuliert haben, haben abgeschrieben. Und zwar intensiv. Ja, es ist im Kern das Westminster-Bekenntnis. An vielen Stellen ganz ähnlich anders wie dieses kongregationalistische Version des Westminster-Bekenntnisses, der Savoy-Erklärung. Und an manchen zusätzlichen Stellen eben noch anders, was dann vor allen Dingen die Taufwerte angeht. Und das Kapitel über die Gemeinde, es ist kein Glaubensbekenntnis, das so ein intensiv ausführliches Kapitel über die Gemeinde hat wie unser Bekenntnis. Aber im Kern legt man hier auch Wert darauf zu sagen, wir wollen gar keinen Unterschied festmachen in den wichtigen Lehren. Wir stimmen mit euch überein, ihr Presbyterianer. Wir stimmen mit euch überein, ihr Kongregationalisten, in den ganz, ganz grundlegenden Lehren. Wir sind reformierte Christen. Wir haben eine andere Überzeugung im Blick auf die Taufe und wer Gemeindeglied werden soll und wie Gemeinde funktionieren soll. Man hätte auch überlegen können, das erste Londoner Bekenntnis wieder aufzulegen. Aber wenn man genau hinguckt, es ist auch nachvollziehbar, dass sie es nicht gemacht haben. Sie sagen ja dann auch an anderer Stelle, ja, es gab es jetzt irgendwie gar nicht mehr verfügbar und sowas. Man hatte die irgendwie nicht mehr so richtig zur Verfügung. Aber dieses erste Londoner Bekenntnis, das eben auch schon sehr kalvinistisch war in den Überzeugungen, war vor dem Westminster-Bekenntnis veröffentlicht worden. Ja? Und Westminster ist so beeindruckend in der Klarheit und in der Tiefe, wie diese Lehren durchdacht und dargelegt werden, dass sie gesagt haben, wir können es eigentlich auch nicht besser. Also schreiben wir es ab. Ja? Und wir nehmen das auch. Und wir stellen uns in diese große Tradition reformierter Lehrüberzeugung. Und auch in einem gesunden katholischen Geist, jetzt positiv verstanden, also nicht römisch-katholisch, ja, wir betrachten euch als Brüder und Schwestern und wir bitten es auch, dass ihr uns als solche seht. Wir unterscheiden uns klar von dem, was viele Täufer des 16. Jahrhunderts geglaubt haben. Wir sehen irgendwie so ähnlich aus, weil wir eben auch Erwachsene taufen. Aber wir glauben auch an das partikulare Sühnopfer, deswegen hießen sie damals auch Particular Baptist, und eben nicht diese arminianische Lehre. Wir glauben nicht an diese Willensfähigkeit des Menschen. Wir sind durch und durch reformiert. Wir kommen unsere Geschichte eben aus dem Puritanismus, haben keine Verbindung zu arminianischen Lehren, keine Verbindung letztendlich auch historisch nicht wirklich zu den Täufern des 16. Jahrhunderts. Und die Lehre ist reformiert. Guckt euch die kalvinistischen Heilslehren an, im dritten Kapitel. Ja, man kann sich mal die Kapitel einfach nur mal so angucken, wo man sagt, das würdest du in einem Täuferbekenntnis des 16. Jahrhunderts nicht finden. Über den Ratschluss Gottes, Kapitel 5, über die göttliche Vorsehung, Kapitel 9 bis 18 kannst du im Grunde alle hernehmen, über den freien Willen, die wirksame Berufung, Rechtfertig, Adoption, Heiligung, Rettung, Glauben, Buße, das Beharren der Heiligen und so weiter. Also eben ein durch und durch reformiertes Bekenntnis. Kapitel 19 über das Gesetz steht im kompletten Widerspruch zu dem zu dem, was von den Täufern geglaubt wurde, ja, die das Gesetz eigentlich so ablehnen. Auch im Blick auf den Pazifismus und das obrigkeitliche Amt, Kapitel 24 über die staatliche Obrigkeit, wo das auch sehr deutlich gesagt wird, man darf als Christ ein obrigkeitliches Amt haben. Über den Eid in Kapitel 23, über rechtmäßige Eide und Gelübde, ja, wo man merkt, also das passt gar nicht zu dem, was die Täufer eigentlich vertreten haben. Ja. Und doch, klarer Unterschied zu den Pädobaptisten, den Säuglingstäufern, wir treten ein für eine völlige Trennung von Staat und Kirche. Da wären wir eigentlich wieder ganz bei den Täufern. Ja? Und für die Taufe auf den Glauben hin. Auch da wären wir im Grunde ganz klar bei den Täufern. Und selbst an anderen Stellen müssen wir feststellen, ja, auch dieses Festhalten an der Heiligen Schrift finden wir auch bei den Täufern, auch im 16. Jahrhundert. Ja, auch wenn manches auf eine schiefe Bahn gerät, vielleicht hier und da, aber der Grundsatz, an der Schrift, sich auf die Schrift zu berufen, war auch bei ihnen da. Das heißt, wir sollten auch dahin gucken, ja, und so sehr uns Männer wie Calvin und auch Luther oder auch Zwingli große Vorbilder sind und auch wichtige Dinge von ihnen ausgingen und wir uns ihnen eigentlich mehr verbunden fühlen als den Täufern, sie haben an bestimmten Punkten auch echt Sachen falsch gemacht. Ja, was die Frage angeht, wie eng ist die Kirche mit dem Staat verknüpft? Oder eben die Frage, die dann auch damit zusammenhängt durchaus, wer sollte getauft werden? Wie ist Gemeinde organisiert? Da denke ich, können wir sehr dankbar sein, auch gerade für das, was unsere geistlichen Väter getan haben. Und ich hoffe, es hat uns ein bisschen geholfen, uns ein bisschen mehr einzusortieren, woher kommen wir? Welche Schublade sitzen wir? Oder wofür stehen wir eigentlich? Ja. Jetzt habe ich euch lang voll gesprochen. Habt ihr denn Dinge, die euch noch auf dem Herzen liegen, war noch eine Rückfrage habt?
Du hast gesagt, dass die neuen Gemeinden gewachsen sind. Und meine Frage ist, weißt du, sind die gewachsen in den Haupt- oder mit den Christen aus anderen Gemeinden, die zugekommen sind?
Es ist ein sowohl als auch. Ja. Also das ist, man findet das durchaus gerade zwischen Kongregationalisten und Baptisten im 17. Jahrhundert jetzt, dass dort schon auch Zuwachs aus dieser Richtung kommt. Es ist nicht so, dass eben alle... Dann muss man auch durchaus verstehen, auch im 16. Jahrhundert, die Gesellschaft war im Grundsatz christlich. Ja. Also das, was wir heute erleben, gab es eigentlich nicht. Ja. Das war selbstverständlich, dass man Christ war. Ja, und das gehörte dazu. Und das war ja auch eben dem Rat in Zürich oder auch anderen so wichtig, zu sagen, nein, mein Volk ist christlich und ihr kümmert euch drum. Ja? Und das war auch den evangelischen Fürsten wichtig, ja, dass die Pastoren dann auch die Leute unterweisen und so weiter. Also dass man hatte schon eine andere Substanz als wir das heute gewohnt sind. Ja, wenn du heute auf die Straße gehst und Leute wissen von gar nichts irgendwas, das gab es damals eigentlich nie. Ja. Also wenn sie nichts wussten, was schon auch gab, dann lag es daran, dass sie schlecht unterwiesen waren. Also gegen das kämpfen eigentlich die Reformatoren. Ja, dass die Priester keine Ahnung hatten und auch nicht viel irgendwie Unterricht gegeben haben. Und deshalb ja auch die Katechismen, ja, die man dann hat, Luthers Katechismus und auch Heidelberger Katechismus später und so weiter, dass man eben den Leuten auch, dass die ein Verständnis haben von Lehre. Ja, und man gibt ihnen die Schrift an die Hand. Also da muss man sie aber auch unterweisen, dass sie lesen dann und so weiter. Aber dieser geistliche Bildungsauftrag, den haben die Reformatoren unglaublich ernst genommen. War sehr, sehr wichtig. Ja, und das, also von daher hatten es wahrscheinlich viele gar nicht mal so einfach zu sagen, ah ja, vorher war ich kein Christ, jetzt schon. Man hat vielleicht da seine Überzeugungen mal geändert, ja. Aber man war nicht im Vollheidentum unterwegs. In dem Sinne, also jetzt. Ne?
Ja? Du hast ja das Bekenntnis von 1689 ins Deutsche übersetzt. Hast du da dann auch so gearbeitet wie die damals, dass du quasi die bestehende Übersetzung von Westminster und Savoy einfach mitgenutzt hast?
Ja. Okay. Ja. Also die Übersetzungen, ja, genau. Hm? Da gibt es im Deutschen im Grunde auch eine Abschreibetradition. Aber es gibt offensichtlich so zwei, drei grundsätzlich neue Übersetzungen, also wo man gemerkt hat, also die hatten nicht so ganz voneinander abgeschrieben und die hatte ich aber, ich habe von allen abgeschrieben.
Ja. Und wie standen sich dann diese verschiedenen Kongregationalisten, Presbyterianer und Baptisten gegenüber? Waren die eher friedlich oder haben sich auch so gekämpft? Also
ja, also in England war das dann, denke ich, eher nicht so unbedingt jetzt, dass man sich kriegerisch bekämpft hat. Ja. Aber es sind natürlich, es gab schon Phasen, ja, wo es sehr eng wurde für die Leute. Ja. Und der Act of Uniformity 1662, der war für viele auch Anlass, dass sie aus den Pfarrämtern der anglikanischen Kirche entfernt wurden und so weiter. Und das war Anlass, wegzugehen nach Holland und dann später auch in die USA. Ja, also das war schon, also man hatte Druck, ja, man hatte Staatskirche in England. Ja. Aber es gab natürlich auch immer wieder Phasen, in denen man eher offener mit ihnen umgegangen ist und gerade unter Cromwell in jener Zeit ist es natürlich, da war relativ viel Freiheit. Ja. Und dann eben 1688 mit der Glorious Revolution verleiht unserem Bekenntnis dann letztendlich auch diesen Titel, das ja 1689 ja nicht geschrieben wurde, es wurde 1677 im Grunde zusammengetragen. Aber 1689 hat man sich dann getroffen, diese reformierten Baptisten, und haben das praktisch als ihr Bekenntnis offiziell angenommen. Ja. So, da gab es dann diesen zweiten Moment der Freiheit. Ja, gut, lass uns noch mit Gebet schließen. Unser himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, auch für den Mut, auch den Glaubensmut unserer Glaubensväter, die oft ja mit ihrem Leben einstehen mussten dafür, wenn sie ihre Überzeugungen auch vertreten haben, die oft verfolgt wurden, ja, und manche bis in den Tod. Wir wollen das nicht gering achten, auch bei den Täufern des 16. Jahrhunderts nicht, auch wenn sie an manchen Stellen vielleicht andere Überzeugungen hatten, doch auch diesen Glaubensmut hochachten und uns zum Vorbild nehmen, dass sie dein Wort mehr geliebt haben als ihr Leben. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns auch hilfst, dass wir ein gutes und klares Verständnis haben von dem, wer wir sind und was wir glauben, aber auch diesen Glaubensmut haben, für diese Wahrheit einzutreten, wie du es uns aufgetragen hast, als Gemeinde ein Bollwerk zu sein, eine Grundfeste und Säule dieser Wahrheit. Und sie auch in Liebe und in brüderlicher Liebe mit denen zu teilen, die gleichen Überzeugungen haben, auch wenn sie an manchen Stellen vielleicht etwas andere Überzeugungen haben, wie wir es hier im Vorwort in unserem Bekenntnis gelesen haben. Gib uns auch diesen offenen Geist, wahre Brüder und Schwestern als solche anzuerkennen und mit ihnen auch entsprechend umzugehen und die Gemeinschaft zu haben. Aber lass uns als Gemeinde auch klar stehen und die reine Lehre deines Wortes bewahren, danach leben und dich darin verherrlichen. nicht indem wir aufgebläht sind, sondern in Liebe. Und zu deiner Ehre, Herr. Amen.